Mini FM in Japan.
I want to stress the task of the Japanese people.
Informationen über Radiobewegung in Japan. Im September 1985 haben wir im Radio Lora eine Meldung bekommen von einem Polizeiüberfall auf einer Mini-FM-Radiostation in Tokio. Lora hat als bescheidene Möglichkeit mit einer Solidaritätserklärung reagiert und den Polizeiübergriff verurteilt. Nach den Anschlägen auf das Kommunikationssystem der japanischen Eisenbahnen, wo im November 1985 einen Grossteil vom Eisenbahnsystem lahmgelegt hat, ist die Repression auch gegen die Mini-FM-Stationen massiv gewachsen. Immer mehr sind solche Polizeiaktionen gegen Radio auch für allgemeine Hausdurchsuchungen und weitere Repressions- und Kriminalisierungsmassnahmen benutzt worden. Der Peter hat seit einem Zeitchen schon Kontakt zu einem von diesen Mini-FM und hat natürlich die Geschichte auch weiterverfolgt. Peter, zum Anfang gerade, was ist ein Mini-FM und wie ist die Situation in Japan in Bezug auf die Radio?
Das Mini-FM ist ein sehr schwacher Sender, also 15 Mikrovolt pro Meter bei einer Distanz von 100 Meter, also etwa vielleicht mindestens 10-mal schwächer als LoRa. Es geht darauf zurück, dass Japan eine relativ restriktive Radiopolitik betrieben worden ist, das heisst, der Zugriff der Regierung auf die Radio war noch viel strikter als bei uns gewesen. Es hat dann erst später einige kommerzielle FM-Stationen gegeben. Das hat aber dazu geführt, dass zum Beispiel in einer Riesenstadt wie Tokio heute nur 2 FM-Stationen gibt. Und auch die sind kommerziell und politisch sehr mit der herrschenden Klasse verbunden. Wenn man denkt, dass zum Beispiel in Rom sind das 200, also Tokio ist richtig unterversorgt mit FM. In dieser Situation, wo die Leute wollen, verschiedene Arten von Radio hören, hat sich dann quasi das Interesse verleiht auf die kleinen Sender, die Mini-FM-Sender, die bis nur, eigentlich nur gedacht waren, zum Garagentor öffnen oder Modellflugzeug steuern oder für Walkie-Talkies oder solche Gebrauch. Im Ende 70er Jahre haben die Leute angefangen mit dem experimentieren. Der erste Mini-FM-Sender ist 1983 entstanden und hat geheißen Kids. Es sind dann aufgrund von dem Hunderte und Tausende von Mini-FMs entstanden. Sind meistens entstanden und untergegangen einen Tag später. Also natürlich, weil es ist sehr billig, also weil mit 100 Franken kann man sich so einen Sender machen. Die Sender sind allerdings dann, vor allem der Zweck war, kommerzielle Gebrauch, also Läden haben so einen Sender sich eingerichtet, um ihre Platten zu verkaufen. Es haben Jugendgruppen, Jugendliche das gebraucht, um noch mehr amerikanische Popkultur zu verbreiten, als ohnehin in Japan schon rum ist. Aber es hat dann auch andere gegeben, die Sender angefangen haben zu brauchen, und das ist dann für uns mehr interessant. Über die Situation von der Mini-FM gibt es eine Sendung von Radio Japan, wo einen allgemeinen Überblick gibt, und die können wir auch jetzt mal vorspielen.
4. What's happening at that time?
Japan heute, eine Sendereihe, in der wir Ihnen das moderne Japan unter den verschiedensten Aspekten vorstellen wollen.
Heute beschäftigen wir uns mit Mini-UKW-Sendern, einem neuen Trend in der japanischen Medienlandschaft.
KIDS Kids Radio Station, Danbury Avenue, Aoyama, Tokyo. Hi, Pop に弾ける17 Timothy Girl のテアです。もう本当めっちゃめちゃ暑い日が続いてるね。みんな元気かな？この時はね、クーラーの効いたね。
Seit einem Jahr kann man diese Stimme jeden Samstagnachmittag auf der UKW-Frequenz 88 MHz empfangen. Gesendet wird aus einer Boutique in Aoyama, einem der Modezentren Tokios.
Ich denke, dass es so ist, aber jetzt ist es so, dass es so ist, 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 dass es so OK, もうね、みんなおなじみ、キッズの誇るスーパーグループ、ココナッツボーイズの特集を組みましたよ。This is a super group from KISS. You can enjoy their song
Yoshimi Ueno, Chef dieses Senders, erklärte uns, warum er seine eigene Radiostation gegründet hat.
Ich habe meine eigene Radiostation gegründet, weil ich mal ganz was anderes machen wollte. Eigentlich bin ich Schallplattenproduzent, aber schon immer wollte ich was machen, was noch mehr umfasst, wofür Jugendliche sich interessieren. Mode zum Beispiel oder Sport. Zufällig habe ich dann mal das Programm von KIKI oder Kiki gehört, einer populären Radiostation in Hawaii. Und ich dachte, genau das mache ich auch. Daraufhin habe ich meinen eigenen Sender aufgebaut, in der Annahme, das würde sicher auch die Presse interessieren.
In Japan unterliegen sämtliche Radiofrequenzen der Aufsicht des Postministeriums bzw. seinen regionalen Kommissionen. Das gleiche gilt für Fernsehsender. Doch trotz dieser Vorschrift kann jeder seinen eigenen Sender betreiben. Eine Station, deren Signal 15 Mikrovolt in einem Radius von 100 Meter nicht überschreitet, braucht für die Ausstrahlung ihres Programms keine besondere Erlaubnis. Diesen Umstand nutzte Haruino, als er seinen Sender gründete. Er berichtete uns, wie die Leute darauf reagierten.
Auf Anhieb hatte ich jede Menge Zuhörer. Aber noch mehr Leute interessierten sich dafür, wie man so eine Sache überhaupt aufzieht und wollten sich das Ganze mal ansehen. Das hatte ich sowieso erwartet, weil schon gleich zu Beginn Leute von Presse, Rundfunk und Fernsehen vorbeigekommen waren, um mich zu interviewen. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass meine kleine Station ein großer Erfolg wurde. Radiofreaks, zumeist Oberschüler und Studenten, gaben sich die Klinke in die Hand und fragten mich aus, wie man sowas in Gang bringt.
Und was ist inzwischen aus diesen Freaks geworden? Nicht einmal das Postministerium kann genau angeben, wie viele UKW-Kleinstsender es zurzeit in ganz Japan gibt. Die Schätzungen liegen zwischen 1500 und 2000. Auf jeden Fall ist die Zahl der Ministationen sprunghaft angestiegen. Weil wir herausfinden wollten, was diesen Minisenderboom ausgelöst hat, besuchten wir eine der typischsten und ältesten dieser Stationen. Sie heißt Two and a Half.
In meinem Café hatte sich eine Gruppe von Leuten zusammengefunden, die unbedingt ihren eigenen UKW-Sender aufbauen wollte. In den Massenmedien war ja viel über solche Sender berichtet worden. Wir haben dann einfach mal aus Spaß damit angefangen. Mittlerweile haben wir 15 Mitarbeiter. Wir senden samstags und sonntags zwischen 14 und 23 Uhr. Freitagnachts bereiten wir die Sendungen vor, meistens machen wir dann die ganze Nacht durch. Diese Vorbereitungsphase macht uns allen am meisten Spaß. Wir sind uns einig, Qualität muss im Vordergrund stehen. Wir produzieren vorwiegend Musiksendungen. Weil wir sehr gute Kontakte zu einigen privaten Fernsehanstalten haben, konnten wir einen Fernsehprofi dazu überreden, bei uns mitzumachen. Meiner Meinung nach arbeiten wir viel professioneller als andere Minisender.
Das war Eiji Kojima, der Chef von Two and a Half. Sein Café liegt in Shibuya, einem der Vergnügungsviertel in Tokio. Das Café ist zugleich auch Standort seines Minisenders. Herr Kojima lässt nichts unversucht, was den Ruf seiner Station fördern könnte, und fordert seine Hörer zu konstruktiver Kritik und Mitarbeit auf. Er und seine Gruppe gehören übrigens auch zu den Initiatoren eines Verbandes der privaten Kleinstsender.
Unser Verband, die Vereinigung der freien Sender Japans, verfolgt keine übergeordneten Ziele und hat keine Satzung. Wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Wir alle lieben Musik und haben Spaß an der Sache. Zu unserem ersten Treffen kamen gleich 200 Leute von 50 verschiedenen Stationen zusammen. Wie sich herausstellte, jede Menge Boutiquen und Kaffeebesitzer, die ihre Sender alle nebenher betreiben. Seit der Gründung unseres Verbandes vergeht kein Tag, an dem wir nicht Anfragen bekommen, wie man so eine Station aufziehen kann. Viele Besitzer von Cafés, Boutiquen und Radiogeschäften versprechen sich davon eine Steigerung ihres Umsatzes.
Wir interviewten einen von Herrn Kojimas Disc-Jockeys.
Ich bin Disc-Jockey. Ich bin selbst ein Disc-Jockey. 私おしゃべりのおしゃべりというか話の方の仕事をしてます。まだそんな大きね、メジャーじゃありませんけど、マイナーな感じですけど。
Ich habe zum ersten Mal im Fernsehen von diesem Sender gehört. Da bin ich dann sofort hingegangen und habe gefragt, ob ich mitmachen könnte. Ich will nämlich später vollberuflich beim Radio arbeiten und dafür kann ich hier jede Menge Erfahrungen sammeln. Eine Rundfunkstation in Frankreich, dem Mekka der freien Rundfunksender, hatte von dem Boom hier in Japan gehört und einen Vertreter herübergeschickt, um nähere Einzelheiten zu erfahren. Aber nach dem Besuch einiger japanischer Ministationen reiste er vorzeitig nach Frankreich zurück. Seine Enttäuschung war groß, denn das hiesige Programm ist total apolitisch und hat reinen Unterhaltungscharakter. Tetsuo Kogawa, der die Situation der freien Sender in Frankreich und Italien sehr gut kennt, sagte uns dazu Folgendes.
Für mich war es keine Überraschung, dass die Franzosen über unsere Minisender furchtbar enttäuscht waren. In Italien und Frankreich ist es doch ganz anders. Da haben es sich diese Sender zur Aufgabe gemacht, in Konkurrenz zu den etablierten Sendern Alternativprogramme auszustrahlen. Aber auch die Mitarbeiterstruktur unterscheidet sich. Die Leute, die in Japan bei solchen Stationen arbeiten, haben entweder bei den großen Rundfunkanstalten keine Stelle gefunden oder sie betrachten die Minisender als Sprungbrett für eine Karriere als Discjockey.
Herr Kogawa hat recht mit dem, was er sagt. Die meisten jungen Leute, mit denen wir uns unterhalten haben, träumen von einem Job bei einer der großen Anstalten. Die Mitarbeit bei den Minisendern ist für sie eine Art Praktikum. Viele haben sich schon in ihrer Schulzeit für den Funk interessiert, doch nur in ein Mikrofon zu sprechen, das war ihnen zu wenig. Dann kamen ein paar auf die Idee, das Ganze mit Musik anzureichern, und schon war der erste Kleinstsender geboren. Noch vor einigen Jahren kostete ein UKW-Sender dreimal so viel wie heute. Doch die Entwicklung im Elektronikbereich ist rasant. Ein kleiner Sender, wie ihn die Mini-Anstalten benutzen, kostet nicht mehr als 40 Dollar. Auch das übrige Zubehör, wie Mikrofone und Kassettenrekorder, ist relativ billig. Die Sender allerdings, die wir Ihnen bisher vorgestellt haben, sind mit erstklassigen Anlagen ausgestattet und stolz darauf. Der Minisenderboom ist jedoch sicher darauf zurückzuführen, dass die Ausrüstung billig und leicht zu haben ist. Hören wir dazu noch einmal Herrn Kogawa.
Viele Japaner, die aus dem Ausland zurückkommen, stellen überrascht fest, wie homogen doch die japanische Gesellschaft ist. Vor allem gilt das für die Massenmedien. Mir geht das auch so. Das Angebot bei Schallplatten und Magazinen ist noch relativ vielseitig, ähnlich wie in den USA. Radio- und Fernsehstationen schneiden jedoch trotz Größe und Zahl im Vergleich zu den europäischen und amerikanischen Anstalten schlecht ab. Das betrifft ganz besonders die UKW-Sender. Selbst in japanischen Großstädten gibt es maximal 2 UKW-Sender. Recht wenig für eine Industrienation. Wenn man wie ich die Leserpost in den Radiozeitschriften verfolgt, stellt man fest, dass der Anspruch der Hörer an die Vielseitigkeit der Programme gewachsen ist. Was ihnen gegenwärtig auf UKW geboten wird, reicht ihnen bei weitem nicht aus. Diese Unzufriedenheit ist auch der Hauptgrund für den Minisenderboom. Es ist zwar richtig, dass die meisten dieser Kleinstsender nur ein Abklatsch der etablierten Anstalten sind. Aber genau wie in Italien und Frankreich gibt es einige, die mit ihren Programmen auf eine verstärkte Kommunikation unter den Hörern in ihrem Sendebereich abzielen.
Eine dieser Stationen, die die Kommunikation unter den Bürgern in Gang setzen möchte, ist der Sender Radio Home Run. Gegründet haben ihn ehemalige Studenten. Schwerpunkt ihres Programms ist das sogenannte freie Gespräch. Masaki Sato, einer der Mitarbeiter und hauptberuflich Herausgeber einer Zeitschrift, erklärte uns, warum dieser Sender gegründet wurde.
Nach Abschluss meines Studiums arbeitete ich etwa 6 Monate bei einer privaten Rundfunkanstalt, und zwar in der Abteilung Kabelradio. Aber weil wir uns den Wünschen unserer Sponsoren beugen mussten, machten wir im Grunde das Gleiche wie die anderen Sender auch. Ich war total frustriert, da es offensichtlich keine anderen Möglichkeiten gab. Doch dann kamen einige Freunde und ich auf die Idee, eine eigene kleine UKW-Station aufzubauen. Anfang dieses Jahres ging es dann los. Jetzt können wir endlich darüber bestimmen, was wir senden. Wir sind also ein freier Sender im wahrsten Sinne des Wortes. Bei uns kommen auch die Hörer zu Wort. Diese aktive Hörerbeteiligung ist sicher ein Grund dafür, dass sich Minisender wie wir so großer Beliebtheit erfreuen. Ob so ein Sender erfolgreich ist, hängt davon ab, wie viel Unterstützung er von Seiten der Hörer erhält. Wenn aber die Bevölkerung negativ auf das Programmangebot reagiert, ist zu befürchten, dass das Postministerium sich einschaltet und Vorschriften erlässt. Die Frage ist, wie viele dieser Sender einen solchen Eingriff verkraften könnten.
Das Postministerium hat erklärt, dass es die Programme der Ministationen nicht als wirkliche Radiosendungen werte und kein Interesse habe, regelnd einzugreifen. Herr Kogawa hält den Minisenderboom für ein gesellschaftliches Phänomen und meinte,
Die
Uniformität der Massenmedien in unserer Gesellschaft hat bei einigen schon ein Massenmediensyndrom hervorgerufen, ganz wie in den 50er Jahren in den USA. Was wir in Japan meiner Meinung nach brauchen, ist ein abwechslungsreicheres und individuelleres Angebot im Medienbereich. Die Mini-UKW-Sender sind ein erster Schritt in dieser Richtung. Das Postministerium tut gut daran, diesen Sendern keine Schwierigkeiten zu bereiten. Es sollte diese Bewegung unterstützen, die ja nur der Kommunikation innerhalb der Bevölkerung dient.
Es sei dahingestellt, ob die Minisender wirklich eine Begleiterscheinung einer von Massenmedien beherrschten Gesellschaft sind. Fest steht jedoch, dass Japans Jugend, um im Jargon zu bleiben, voll auf diesen Trend abgefahren ist.
Hi, this is Hiroe. I'm really glad to be back here at 2.5 Coffee Shop at Daikanyama today. Konnichiwa, Otani Hiroe desu. Kyou wa sugoku desu kute shouganai desu. Kyou wa ne, watashi to kore kara issho ni DJ wo shite kureru Kenny-san ga kite kara desu. Kenny-san desu, dozo!
Hi, and to the top of the morning to you out there, everybody. This is Kenny coming to you live from the coffee shop 2.5. And on behalf of Office Jam, we bring to you live, non-stop, continuous soul music from the top 10 and starts things off.
Sie hörten Japan heute mit einem Beitrag über den Minisenderboom. Hier ist Radio Japan in Tokio.
Already 3 years passed. How do you feel that? Interesting is, usually Radio Japan broadcasts in over 20 languages. And English programs is very important for them. But at the time, they never made English version of this program. So in English-speaking countries, people could not listen to this program. Only in German and French speaking countries, this was available. I don't know why, but I can guess the major broadcasting did not want Mini FM to grow. I will enclose another tape of Radio Volteo. This name is interesting because this derives from Cafe Volteo. Radio Volteo is located in northern countries, 150 kilometers from Tokyo. The main members of this station, jazz musician and scholars, workers and students. This is located at the public bar. At the opening of this tape, you can hear a woman's voice, a kind of roar. She's a mutakraj of this bar, and you can hear of dog's voice. This is very, very, very free style of mini FM in Japan.
Zu dieser Sendung von Radio Japan ist noch zu bemerken, dass die auf Deutsch und auf Französisch gesendet worden ist, aber typischerweise nie auf Englisch. Der Tetsuo Kogawa, der in dieser Sendung auch geredet hat, vermutet, dass es darum ist, weil die Regierung eben die Mini-FM-Bewegung nicht will ermutigen. Man hat gesehen, dass natürlich sich vor allem Ladenbesitzer auf die Möglichkeit gestürzt haben, was uns allerdings nicht gross interessiert. Wichtiger ist, dass effektiv die Mini-FM-Bewegung neue Möglichkeiten eröffnet hat, auch für alternative Leute. Es hat zum Beispiel also einen von diesen Sender, der heisst Setagaya Mamas, der ist im Bioladen mit gesunden Lebensmitteln, wo nebenbei einfach noch einen Sender betreibt. Andere Sender sind zum Teil eben wie auch eine im Band, in Cafés oder in allgemeinen Treffpunkten von bestimmten Szenen. Wobei bei diesen Sendern eben dann nicht mehr Senden im Vordergrund steht, sondern es sind eigentlich Versammlungsorte, wo auch noch gesendet wird. Man muss sich das so vorstellen, dass einfach in einer Ecke von so einem Lokal einen Tisch hat und ein Mikrofon und ein paar Leute sitzen drumherum und diskutieren über irgendetwas. Und dann kann es auch vorkommen, dass aus der Nachbarschaft einen oben runterkommt und nicht einverstanden ist und dann auch noch will mitreden und so weiter. Das heisst, die Sender haben dann mehr eine Funktion für die Nachbarschaft, wobei natürlich die Nachbarschaft die kann relativ gross sein, wenn man sich vorstellt, im Radius von einem Kilometer, den man mit dem Sender erreicht, leben dann auch schneller mal 20'000 Leute. Also so eine Art Nachbarschaftssender. Man muss, das scheint uns sehr harmlos, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit der Reichweite von LoRa oder anderen alternativen Radiosendern in Europa. Es ist eben nicht harmlos, man muss das im Hintergrund sehen von der japanischen elektronischen Massenkultur, wo also in den 50er und 60er und 70er Jahren Japan voll zugeschlagen hat, dass so dass quasi das ganze Volk unter eine Art elektronischer Hypnose ist. Vor allem Fernsehen natürlich und all die Sachen, die es bei uns auch gibt. Aber für Japan war das ein grösserer Einschnitt gewesen, also ein Graben zur alten oder sagen wir, alternativen Volkskultur. Jetzt ist eigentlich die Möglichkeit von der Mini-FM eine Umkehrung von dem Prozess. Das heisst, man benutzt jetzt eigentlich ein elektronisches Medium, um wieder Leute zusammenzubringen. Also es geht nicht, wie zum Beispiel beim LoRa, darum, möglichst viele Leute zu erreichen, sondern eigentlich möglichst wenig Leute zu erreichen, aber die quasi in den Sender reinzuholen. Ein von den interessanteren Sender, ein neuerer, heisst Voltaire. Das ist ein Kaffee, etwa 150 Kilometer nördlich von Tokio. Zu dem Sender gehören vor allem Jazzmusiker, Intellektuelle, Studenten und Arbeiter. Der Ort ist eine öffentliche Bar. Die Inhaberin von dieser Bar nennt sich übrigens Mutter Courage. Also der ganze Sender hat so eine prächtige Atmosphäre. Ein sehr freier Stil herrscht bei dem Sender, also ist jetzt wirklich mal nicht irgendwie ein professioneller Druck da, sondern ganz im Gegenteil. Wir hören jetzt den gerade in eine Sendung von dem Radio Voltaire rein. Er gehört also da Hunde bellen und so weiter. Wir hören mal das Bändchen rein.
こんにちは。そしてこんばんは。こちらはラジオボルテール清水台放送局 FM76MHz でいつもは放送しておりますが、今日は特別、電波の届かないお友達の皆さんのためにカセットマガジンとして放送しております。これからのあっという間の1時間を何回でもお楽しみいただければ、私たちとしましても随気の涙を流してみせる覚悟もございます。それではラジオボルテールスペシャルバラエティ番組をお楽しみください。
Wir haben jetzt ein paar Ausschnitte gehört von verschiedenen so Mini-FM-Stationen in Japan. Man kann es nicht direkt mit dem LoRa vergleichen. Im Idealfall wäre das LoRa natürlich ein Zusammenschluss von verschiedensten so Radios, oder es müssten all die verschiedenen Charakter von diesen Radios im LoRa versammelt sein. Peter, du kennst dich ja relativ aus in dieser Radioszene in Japan. Was siehst du für eine Bedeutung und für eine Funktion von diesen Sendern dort in Japan?
Ja, eigentlich kann man die Sendungen, wenn man es so hört, für uns sind die gar nicht interessant. Die sind auch nicht für uns gedacht, oder? Es ist eigentlich nur ein Dokument. Es ist eben eigentlich eine andere Art von Radio. Es geht dort mehr darum, also die senden, machen das, weil sie gerne senden. Und die hören, hören das eigentlich nur darum, weil sie die kennen, die senden. Also es sind die einerseits, die in dieser Beiz hocken. Und das wird auch noch gesendet, das ist dann einfach fast gleich. Und die Leute rundherum, die die kennen. Also es ist nicht eine Art zentrifugale Art von Senden, sondern eine zentripetale Art. Das ist mehr ein Anlocken als ein Senden, also eine Umkehrung.
Aber es wird ja durch das auch Kommunikation gefördert. Du hast gesagt, als Reaktion unter anderem auch auf die Verelektronisierung der Gesellschaft, als Gegenbewegung auf eine Art. Es werden ja auch Leute dann einbezogen, die nicht zum engen Klüngel von so einem Spunten zum Beispiel gehört.
Ja, also meine da zum Beispiel in dem Sender werden genannt, dass Leute, die auftauchen, also Arbeiter, Studenten, Intellektuelle, dann haben wir aber auch Künstler, Journalisten, Arbeitslose, die haben da Zeit, oder? Frauen, feministische Gruppen und auch politische Aktivisten. Also es kommt dann da ziemlich alles zusammen. Ich glaube, das ist für Japan eben etwas sehr Wichtiges, weil die ganze, also was für die japanische Volkskultur rum ist, ist eigentlich nur noch ein falscher Exotismus. Also für die Japaner, der wirkt für sie fast so wie für uns. Und eine Art reduzierte Volkskultur. Also wie bei uns ist es eigentlich auch nicht viel anders. Also dass man so einen Trachtenclub rumläuft, gut, es ist etwa das die Ebene. Und all die Kultur, der Japanismus, wo eigentlich die Japaner jetzt wieder stolz drauf sind, ist eine Fiktion, ist eine simulierte Realität, die nur noch praktisch in den Medien wirklich lebt. Und jetzt ist es quasi das Umkehrung, also wieder die japanische Kultur, komisch, es muss nicht unbedingt denn jetzt eine alte japanische sein, wenn man es das Volta nehmen, ist eigentlich dort der Einfluss europäisch. Und auf eine Art wäre dort europäische Muster gebraucht, um den Einfluss von der amerikanischen Kultur zu bekämpfen. Oder vielleicht kommen sie dann auf das wieder zurück. Das ist zum Teil ein bisschen unbeholfen. Aber es ist immerhin ein Hinweis darauf, dass jetzt die Leute wieder auf Gemeinschaft aus sind und versuchen, irgendwelche Traditionen zu entwickeln, wo sie sich daran festhalten können.
Also du siehst es als Möglichkeit, auch eine eigene oder eine selbstbestimmte Kultur, wenn man so sagen, wieder aufzubauen, die ja eben durch den amerikanischen Kulturimperialismus zerstört worden ist.
Ja, ich glaube, es läuft eben parallel viele Sachen zu Japan jetzt so. Also es ist zum Beispiel das erste Mal in den letzten Jahren, in der letzten Zeit, dass es relativ viele arbeitslose Jugendliche gibt in Japan, was ja lange undenkbar war. Es sind die Phänomene, die ganzen Geschichten mit der Sabotage von Zügen, mit den Aktionen auch damals dort bei der Konferenz der Wirtschaftsführer. Es ist irgendwie wie eine Krise in Japan, die aber ganz unterschwellig und kapillar läuft. Also es ist nicht irgendwie die zentrale Bewegung, wie vielleicht in den 60er Jahren mit der Studentenbewegung, die man ja kennt, also die super organisierte japanische Studentenbewegung, sondern es ist jetzt etwas dezentralisiert, so ein bisschen wie eine japanische Alternativbewegung, was übrigens allerdings in anderer Form auch mal schon gegeben hat, zur gleichen Zeit wie bei uns, wo zurückgeht in Quartier und verschiedene so bisher trennte Bewegungen wieder zusammenkommen. Ich glaube, insofern scheint mir das schon sehr wichtig, was in Japan dort läuft.
Du hast jetzt von einem relativ kapillaren System oder so eine Bewegung geredet. Es gibt ja daneben aber auch einen grossen und gut organisierten kommunistischen Widerstand. Gibt es da irgendwelche Verbindungen oder Parallelen mit oder zu diesen Radios? Haben die eine gewisse Bedeutung da drin, auch sagen wir punkto politischer Aufklärung oder Agitation?
Ich glaube, es gibt keine Trennung und auch keinen Widerspruch zwischen den, sagen wir mal, unmittelbar nachbarschaftlichen Sachen und dem, was man klassisch als politisch bezeichnet. Also zum Beispiel jetzt im Radio Voltaire, wo eigentlich vom Stil her sehr locker ist und fast spontiartig, kommt es dann auch vor, dass man Diskussionen hat über das Nahostproblem. Es ist sogar, gerade auf dem Bändchen, das wir geschickt bekommen haben, ein längerer Aufruf vom palästinensischen Freiheitskämpfer an Solidarität vom japanischen Volk drauf. Also insofern schließt sich das überhaupt nicht aus. Ich glaube, wieso soll es sich auch ausschliessen?
Wo siehst du Unterschied oder auch Parallelen unter Umständen zu diesen Radiobewegungen oder Radioexperimenten, die in Europa laufen? Wir haben jetzt in der Schweiz das LoRa mehr oder weniger als Einzelfall, als medienpolitisches Feigenblatt. Es gibt in der Bundesrepublik verschiedene Ansätze dazu, Radio Dreieckland, das schon seit längerem sendet, verschiedene andere Projekte, die am Entstehen sind. In Frankreich hat es eine recht grosse Bewegung gegeben, die jetzt ein bisschen gedämpft worden ist durch die Legalisierungsbestrebungen der Regierung Mitterrand. In Italien ist es auch eine ziemlich grosse Radiobewegung und in Spanien auch. Wo siehst du Unterschiede oder Parallelen zu den Sachen, die hier laufen, über so Stationen?
Ich glaube, man muss davon ausgehen, dass die Situation, auch die politische, in Japan ganz anders ist. Es gibt natürlich schon die super organisierten politischen Parteien, auch kommunistische Parteien, Gewerkschaften. Aber dass die haben den Kontakt zu dem, was man Basis nennen könnte, oder zu Leuten etwas machen, weitgehend verloren. Oder der Kontakt ist so extrem formalisiert, dass sich dort nichts mehr bewegt. Und bei uns sind ja also Radioprojekte manchmal zum Vornherein politisch gewesen. Also zuerst hat es Politiker gehabt und die haben eine Radiostation gesucht. Und von dem aus kann man zu Japan nicht gehen. Eigentlich dort fängt ja, wie man in der Sendung gehört von Radio Japan, es fängt Bewegung an mit den Spielern, die mit der Radioöli rumspielen. Und nachher wird das dann entdeckt von Leuten, die unter anderem auch noch politische oder sagen wir nachbarschaftliche oder alternative Anliegen haben. Natürlich gibt es zu Japan immer schon politische Gruppen gegeben, die haben wollen, FM-Stationen betrieben, aber mit einer normalen Reichweite. Also, aber das ist bis jetzt einfach blockiert worden. Man kann sich fragen, ob jetzt nicht gerade die Not noch eine Tugend ist in Japan. Also dass jetzt das Kreativität viel grösser ist, weil eben auch durch, sagen wir mal, die geringe Verantwortlichkeit, die so ein Mini-FM-Radio hat, auch mehr möglich ist. Man riskiert mehr. Also, und die dann sich beklagen, die sind Leute, die man kennt. Also es ist nicht irgendwie, dass man sich da muss profilieren muss, ein gutes Radio zu machen, und man konkurriert auch nicht mit offiziellen Stationen. Also das Underground-Feeling ist irgendwie mehr erhalten.
Das heisst, die Mini-FM-Stationen nützen eine Nische, eine Gesetzeslücke eigentlich aus, um halt trotz diesen Monopolansprüchen, die das japanische Radio hat, trotzdem das zu machen, was sie wollen, halt mit diesen Minisendern. Wie würdest du dir jetzt das übertragen auf die Schweiz vorstellen? Wie denkst du, das würde da ähnlich funktionieren? Oder was denkst du, wie würde so eine Mini-FM-Station in Zürich zum Beispiel aussehen?
Ja, ich muss sagen, was mich natürlich fasziniert hat an diesem japanischen Mini-FM, ist die Vorstellung von dem saloppen Umgang mit dem Medium. Also effektiv einfach ein Beiz und da hat es halt auch noch ein Radio. Und zwar ist es nicht unbedingt aus Frustration jetzt gegenüber dem LoRa, wo manchmal so ein bisschen hochoffiziell daherkommt und schon eine Institution ist, oder? Man hat das Gefühl, ja, jetzt müssen wir das wieder aufweichen und eigentlich hat es schon viel verloren vom Reiz vom Neuen, oder? Und das wäre dann natürlich wieder da. Was in der Schweiz verschieden ist, ist natürlich erstens gibt es die Gesetzeslücke gar nicht, oder? Das wäre dann wieder Piratensenderei. Und Piratensender, ich glaube nicht, Das würde jetzt gerade kaum jemand gross anmachen momentan. Ich könnte mir vorstellen, so ein Mini-FM-Sender eben integriert in ein anderes Projekt. Also es könnte beide sein, Laden oder in einem bestimmten Quartier, wo die Leute ohnehin einen grossen Zusammenhalt schon haben, wo man sich kennt und wo man sozusagen so ein Radio könnte kollektiv schützen. Also das, man würde halt zum Beispiel, es ist eben schon ein Deal, man könnte sagen, ja, wir sind ja nicht weit. Also könnt ihr doch auch lassen, oder? Und es geht ja nur die Leute auch im Quartier. Vielleicht gäbe es mal in gewissen Situationen, würde ich sagen, zeitweise, wenn etwas läuft, so ein Sender, das würde ich noch als etwas Faszinierendes finden. Und vor allem, weil es natürlich überhaupt keine technischen Probleme gibt. Also das ist klar, kein Geldproblem. Aber ich würde sagen, einfach so etwas machen, würde ich nicht interessant finden. Es muss zusammenhängen mit bestimmten Notwendigkeiten von Leuten, die irgendeinem Nachbarschaftsprojekt zusammen sind.
Das heisst, in einer autonomen Gemeinde Aussersiel zum Beispiel wäre so ein Radio vielleicht ein geeignetes Medium. Wie würdest du dir denn das inhaltlich vorstellen oder wie das konkret wird laufen? Wo gesagt hast du da der Reiz und die wesentlichen Punkte von so einem Miniradio oder Quartierradio, könnte man ja dann auch sagen.
Ja, eben in der Umkehrung. Also ich würde nicht sagen, es muss jetzt unbedingt das Radio gemacht werden, sondern weil etwas läuft, darf das auch noch, kann man das den anderen Leuten im Quartier sind auch noch mitteilen. Ich finde, gerade die Haltung ist mir das Wichtigste, nicht unbedingt das Programm oder die technischen Einzelheiten, sondern wie man sich zu dem Medium verhält. Dort man es anschaut als Streumedium, wo man endlich mal die wichtigsten Infos jetzt mal durchgeben kann. Das wäre es, glaube ich, nicht, oder? Das hätte keinen Sinn. Also, im Quartier, dann nimmt man lieber ein LoRa oder eine grössere Verbreitung. Sondern es wäre die Haltung zum Medium, also das quasi Radio als Nebensache. Ich würde es so sehen. Und was dann genau natürlich über so einen Sender läuft, das spielt praktisch keine Rolle. Also, man kann ja abstellen, wenn es nicht... Also, es ist irgendwie ziemlich unwesentlich, würde ich mir vorstellen.
Es würde dann auch bedeuten, dass so ein Radio, das halt nebenbei läuft, als Zusatz eigentlich noch, auch nicht die Institutionalisierung bräuchte, auch nicht so eine Organisation wie jetzt halt das LoRa zum Beispiel. Es würde auch weniger kosten, nehme ich an, es würde weniger technischen Aufwand brauchen, weniger Strukturen. Hast du das Gefühl, dass so etwas wird laufen in Zürich? Es ist mal da, es steht mal ein kleines Mischpult, ein paar Mikrofone rum. Wie würdest du das plastisch vorstellen?
Ja, plastisch bin ich immer noch von der japanischen Beiz fasziniert. Oder? Also ich stelle mir das als Bar vor. Oder? Und halt, es gibt keinen Disc-Jockey, sondern vielleicht halt den Bartender, der seine interessanten Sprüche loslässt. Also ich kann mir verschiedene Varianten vorstellen, nur nicht Radio als Hauptsache. Also eben, ich würde nicht jetzt ums Frecken wollen, so ein Radio machen. Also es ist eigentlich nicht für Radio machen, sondern ich würde sagen, eine Möglichkeit, die man immer noch im Hinterkopf parat haben sollte, wenn etwas läuft.
Dass ein paar Gedanken zu der japanischen Mini-FM überträgt auch auf die Situation der Schweiz. Wir hören jetzt nochmal einen Ausschnitt von Radio Voltaire. Und zwar ist es eine Strassenszene. Es sind Sprechhörer, wie sie an den grossen japanischen Demonstrationen üblich sind. Zum Schluss dann noch ein Ausschnitt vom musikalischen Programm von Radio Voltaire, eine Band aus Japan. Ihr habt eine Sendung gehört über Mini-FM-Radiostation in Japan von Peter und von Victor. Oh,
喜んでる泣いてる